Herzlich willkommen bei Wortreich. Ich bin Jojo.
Und ich bin Markus.
Und bei uns hörst du Themen, die dich in deiner Nachfolge als Christ prägen können. Folge uns gerne auch auf Instagram, YouTube und Spotify, um nichts mehr zu verpassen.
Und jetzt viel Freude mit dem heutigen Thema.
Es war der 7. Oktober 2023, als ungefähr 3000 Hamas-Kämpfer in Israel auf verschiedensten Ebenen, ja, könnte schon sagen, eingezogen sind und enorm viele Zivilisten und natürlich auch Militärs, von denen nicht so viele zu der Zeit da waren, aber enorm viele Zivilisten angegriffen haben, brutalst gefoltert haben, ermordet haben. 1400 Todesopfer, davon ist die Rede, 230 Geiseln nach Gaza verschleppt, von denen stand heute, denke ich, noch 130 in Haft sind, nach meinen Informationen. Ein sehr hässlicher Moment in dem Israel-Gaza-Konflikt. Und bevor wir da über Hintergründe oder speziell darüber reden, über den Konflikt, wir haben wieder Johannes hier als Gast und ja, wollen mit dir einfach drüber reden, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Was sind die Hintergründe? Was ist die Geschichte, die sich bis zu diesem Konflikt hingezogen hat? Nimm uns gerne mal mit hinein.
Ja, die Hintergründe sind natürlich wichtig, um das zumindest ansatzweise zu verstehen. Das Thema ist so komplex, dass das in der Tiefe ganz schwer zu erfassen ist. Ich beginne jetzt einfach mal mit der Staatsgründung. Für Israel ist das der Tag der Unabhängigkeit, aber für die Palästinenser die sogenannte Nakba, die Katastrophe, weil aus ihrer Sicht ein von imperialistischen westlichen Staaten eingepflanzter fremder Körper, die Juden, die vielfach aus Europa kamen, dort einen künstlichen Staat gegründet haben, auf einem Land, das eigentlich ihnen gehört, so ihre Sichtweise. Nach diesem Krieg 1948, der im Januar 1949 mit einem Waffenstillstand zumindest zum Erliegen kam, hatte Jordanien das, was wir heute als Westjordanland kennen, inklusive Jerusalem, unter seine Gewalt gebracht. 1950 beschloss Israel, dass Jerusalem die ewige Hauptstadt Israels sein solle, auch wenn sie derzeit da nicht drin waren. Sie hatten Westjerusalem, die Stadt war geteilt, aber Westjerusalem ist nicht Jerusalem, da die Altstadt, um die es eigentlich geht, nur in Ostjerusalem liegt.
Ja, ja.
Die Jordanier andererseits haben die Westbank annektiert, tatsächlich zu Jordanien gemacht. Was Israel später andersrum nie gemacht hat. Es wird interessanterweise kaum mal erwähnt, dass Jordanien Palästina annektiert hat. War eben kein Problem, weil es auch ein muslimisches Land war und auch Araber und letztendlich auch viele der Bewohner Jordaniens sich als Palästinenser sehen. Zu der Zeit waren es immer noch Araber in Palästina. Die Bezeichnung Palästinenser gab es noch nicht. Dann gab es verschiedene Kriege und Konflikte. 1956 die Sinai-Kampagne, die letztendlich auch ein bisschen dadurch losgetreten wurde, dass Abdel Nasser den Suezkanal an sich gerissen hat, das was den Briten und Franzosen nicht gepasst hat, und die haben dann Israel instrumentalisiert, um dort einen Krieg zu führen, einen Scheinkrieg, den sie dann beenden wollten. Das Ganze ist ziemlich schief gelaufen. Das hat dann auch den Start der russischen Einflusssphäre dort in der Gegend begründet. Man hat dann diese zwei Niederlagen von Seiten der Araber im Hintergrund gehabt. Und 1967 kam es ja dann zu dem sogenannten Sechstagekrieg. Dem ging einiges voraus. Zwei Sachen möchte ich erwähnen. Das eine ist 1964 die Gründung der Fatah, die heute also als Partei sozusagen die palästinensische Autonomiebehörde auch mehr oder weniger mitstellt, die in ihrer Verfassung auch das Existenzrecht eines zionistischen Staates dort absolut verneint hat. Im Kontext des Sechstagekrieges gab es einen israelischen Spion in Syrien, der fast Innenminister von Syrien geworden wäre. Und der es geschafft hat, durch Informationen, die er beschafft hat, den Israelis die Grundlage zu geben, mit der sie im Sechstagekrieg innerhalb dieser kurzen Zeit siegen konnten. Das ist ganz spannend. Er selbst wurde gefasst und ist öffentlich gehängt worden in Damaskus. Im Sechstagekrieg, der wieder von den Arabern begonnen wurde, es war fast immer so, dass die Araber die Konflikte begonnen haben, haben sich alle möglichen Staaten des Nahen Ostens auf Israel gestürzt. Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Irak, Libanon, Syrien. Und Israel hat es in 6 Tagen nicht nur geschafft, sie zurückzuschlagen, sondern massenweise Gebiete zu erobern. Dazu zählen die Golanhöhen, das komplette Westjordanland, Jerusalem,
exakt,
und auch
das
gesamte Sinai-Insel. Das war also die Niederlage schlechthin auf arabischer Seite. Israel hat trotzdem weiterhin die islamischen Heiligtümer auf dem Tempelberg erhalten und sie haben das Westjordanland nicht annektiert, sondern besetzt. Heute spricht man zwar häufig von den Grenzen von 67, zu denen man zurück will, also man will zu den Grenzen, die davor waren, aber beispielsweise die Fatah, die 1964 gegründet wurde, hat damals schon gefordert, dass das zionistische Regime verschwindet in diesen alten Grenzen. Also eigentlich geht es gar nicht um die von 1967. 1968, nach dieser Niederlage, wurde dann die PLO gegründet, die Palästinensische Befreiungsfront, unter der Leitung von Yasser Arafat, die auch in ihren Statuten stehen haben, dass es nur die einzige Lösung über den bewaffneten Kampf geht und dass die Juden kein historisches Anrecht auf dieses Land haben, die Palästinenser hingegen schon. Da geht es also auch auf das historische Argument.
Gibt es ja auch eine Geschichte in Deutschland mit der PLO, mit den, wie sagt man, in Berlin, ne? Oder? Wechsle ich da gerade was? Mit den Olympia...
Olympia war München.
München, genau. Stimmt. Das war München, nicht Berlin. Ja, richtig. Also wo verschiedene Juden gefangen genommen wurden und dann als Geiseln gehalten wurden, am Ende auch ermordet wurden.
Genau, es ging dann immer mehr in Richtung Terrorismus. Die PLO war also damals maßgeblich am Terrorismus beteiligt. Und es ging dann, es gab viele Flugzeugentführungen und so weiter. Und da ja in Bereich Israel die Terroristen nicht mehr so einfach leben konnten, haben sie jetzt in Jordanien und Syrien sich festgesetzt, unter anderem, und Libanon. Das hat dem jordanischen König aber nicht gepasst, weil natürlich auch die Terrorakte sozusagen von seinem Land aus verübt wurden, das sein Land in Gefahr gebracht hat.
Ja, ja.
Also gab es den sogenannten Schwarzen September 1970, in dem der jordanische König mit seiner Armee die ganzen Flüchtlingslager hat ausräuchern lassen und die ganzen Organisationen, die sich dort festgesetzt haben, praktisch, also wirklich ein Massaker angerichtet hat. Nach diesem Schwarzen September hat sich dann die Gruppe benannt, die 1972 in München die jüdischen Sportler gefangen genommen hat und nachher auch umgebracht hat. Bei dem Versuch der Befreiung, damals wurde übrigens das GSG 9 gegründet.
Ja.
Und daraufhin hat Israel praktisch alle, die dort mitgemacht haben, auch die Hintermänner auf eine Abschussliste gesetzt und in spektakulären Morden sozusagen vor Ort ermordet. Auch eine eher dunkle Spanne in der israelischen Geschichte. 1973 kam es dann zu dem Yom Kippur-Krieg, also über das jüdische Fest Yom Kippur. Das war dann im Oktober 1973. Interessanterweise gab es vorher einen Mossad-Agenten, das war der Schwiegersohn von dem alten ägyptischen Präsidenten Abdel Nasser, der dann der Berater von Anwar Sadat war, von dem neuen ägyptischen Präsidenten, und der alle Informationen direkt an Israel weitergeleitet hat.
Okay.
Und der hat sie vor dem Yom Kippur-Krieg gewarnt. Die haben es aber nicht ernst genommen. Und als dann der Krieg begann, war es ganz schwer, die Armee einzuberufen, weil an Yom Kippur alle Fernseher, Radios und was es da so gibt, aus sind. Und es schwer ist, sie zu mobilisieren. Hätten sie etwas früher reagiert, dann hätten viele Todesopfer sozusagen vermieden werden können. Denn sie haben es gewusst. In diesem Krieg war es so, dass am Schluss Israel kurz vor Damaskus und kurz vor Kairo stand. Andererseits haben es aber auch die Ägypter geschafft, den Suezkanal zu überschreiten und im Sinai zu stehen. Das heißt, die ägyptischen Truppen standen im Rücken der Ägypter und andersrum. Ein Frieden wurde dann erzwungen von der UN und eine Sicherheitszone eingerichtet. Israel musste sich im Sinai östlich einer gewissen Grenze zurückziehen und dazwischen wurden UN-Truppen stationiert. Das haben die Araber für sich als Sieg verstanden, nach der großen Niederlage im Sechstagekrieg. Und das gab ihnen eine Verhandlungsposition, weil sie jetzt nicht mehr aus ihrer Sicht nicht mehr aus einer Position der Schwäche verhandelt haben, sondern aus einer Position der Stärke. Obwohl man faktisch darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich ein Sieg war. Das führte dazu, dass gerade Ägypten mit Israel verhandelte und 1978 der Sinai an Ägypten zurückgegeben wurde. 1979 hat dann Ägypten mit Israel den ersten Friedensvertrag eines arabischen Landes mit Israel abgeschlossen und Anwar Sadat ist sogar in die Knesset nach Jerusalem gekommen und hat dort eine Rede gehalten. 1981 wurde er genau deswegen in Kairo ermordet, weil in seinem Volk diese Stimmung durchaus nicht so war und der Frieden zwischen Ägypten und Israel ist bis heute ein kalter Frieden. Also die Bevölkerung in Ägypten steht da nicht unbedingt dahinter. Ja, dann kam es zu weiteren Spannungen und da sind wir eigentlich schon bei der Vorgeschichte des Gazastreifens. Nach dem Sechstagekrieg bereits hatten die Israelis, die im Bereich Gazastreifen auch die Militärverwaltung hatten, der Muslimbruderschaft aus Ägypten erlaubt, das Bildungssystem im Gazastreifen zu übernehmen.
Okay.
Ja. Und in diesem Bildungssystem wurden Schüler systematisch zum Hass gegen Israel erzogen. Die Muslimbruderschaft war auch bei den arabischen Aufständen von 1936 bis 1939 massiv beteiligt und sie hat den Dschihad als religiöse Pflicht der Muslime etabliert, auch gerade im Kampf um die Befreiung Palästinas, also das als Dschihad zu deklarieren. Das wurde so gelehrt in Gaza seit 1967.
Und also in den Schulbüchern schon von klein auf.
In den Schulen, in der Ausbildung wurde das dort gelehrt. Ja. Von den Vorläufern der Hamas, einem Vertreter der Muslimenorganisation Ahmad Yassin. Und 1987 kam es dann in der ohnehin schon gespannten Lage und der ziemlich schwierigen Situation dort im Gazastreifen zu einem Unfall zwischen einem Militärjeep und arabischen Bürgern aus Gaza. Und das führte zur ersten Intifada. Beide Intifadas sind wohl auch von Kräften der Hamas im Hintergrund angeheizt worden. Das war keine wirklich nur spontane.
Kannst du das kurz erklären, Intifada?
Intifada wird verstanden als ein spontaner Volksaufstand der unterdrückten Palästinenser, der auch die Rechtmäßigkeit dieses Aufstands aufzeigt. Also das Volk ist in seiner Masse dermaßen unterdrückt, dass es sich erhebt und mit einfachsten Mitteln gegen die Besatzer kämpft, anstatt dass es nur so die Elite ist, die einen Krieg führt. Und das würde mal als sehr spontan begriffen, aber beide sind wohl auch angeheizt worden durch die Bildung im Gazastreifen. Und die zweite Intifada werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Eine Nebenbemerkung noch, die PLO wurde 1974, hat sie den Beobachterstatus bei der UN bekommen. Arafat hat damals eine Rede gehalten bei der UN und das war das erste Mal, dass er von der palästinensischen Nation gesprochen hat. Also 1974 taucht das erste Mal das Volk der Palästinenser als solches auf. Bis dahin waren sie Araber in dem Gebiet Palästina. Dann die erste Intifada und zu Beginn der ersten Intifada im Dezember 1987 gründete sich die Hamas. Und die Hamas hat in ihrer Charta ebenfalls geschrieben, dass diplomatische Gespräche kein Mittel sind, sondern dass es nur mit Waffengewalt geht und dass es letztendlich um die Ausrottung aller Juden geht. Da haben sie ein Zitat aus einer Hadith, aus einer islamischen Überlieferung zitiert, das sie dort mit implementiert haben. Sie haben also sehr deutlich klar gemacht, dass es darum geht, am Schluss jeden Juden ins Meer zu treiben oder zu töten. Und haben die erste Intifada auch maßgeblich im Hintergrund geprägt. Die erste Intifada ging bis 1993, als in dem ersten Oslo-Abkommen zwischen Rabin, dem Ministerpräsident Israels, und Arafat, dem Leiter der PLO, eben dieses Abkommen unter Vermittlung der Amerikaner geschlossen wurde. Dabei ging es darum, dass die PLO den israelischen Staat anerkannte, erstmalig, und dass der israelische Staat die PLO als Vertretung der Palästinenser anerkannte.
Das finde ich schon krass. Also da haben beide Parteien die Anerkennung unterschrieben, obwohl man ja immer wieder merkt, Israel soll nicht anerkannt sein als Staat von außen herum. Unter Bill Clinton war das ja und meines Wissens wurde ja dann der Premier von Israel auch sogar von einem eigenen rechtsradikalen Israeliten sogar ermordet wegen diesem Abkommen.
Ja.
Wie kann es dahin kommen überhaupt, dass nach so einem Abkommen das wieder so entfacht?
Ja, dieses Abkommen war letztendlich gerade von arabischer Seite nichtig. Grundsätzlich auf dem Papier war das so unterschrieben worden, aber Arafat hat schon erstmal muss man sagen, es gab danach massive Unruhen. Die Intifada hat zwar offiziell geendet, aber inoffiziell hat gerade die Hamas, die ja nicht PLO war, sondern eine Rivalenorganisation sozusagen, die hat die Bevölkerung aufgeheizt zu allen möglichen Terrorattentaten. Also da, wo Israel denkt, wir haben jetzt einen Friedensvertrag mit den Palästinensern und sind anerkannt, da beginnt der Terror erst richtig.
Okay.
Und das hat natürlich auch auf Israels Seite zu einer absoluten Radikalisierung bei ohnehin schon konservativen Juden geführt, die dann zur Ermordung Rabins später geführt hat. Arafat wurde in den eigenen Reihen auch angegriffen, dass er Israel anerkennt. Und er hat dann eine Rede in Johannesburg gehalten 1994, in der er sagt, das war der erste Schritt. Unser heiliger Krieg ist zur Wiedereroberung Jerusalems und wir werden diesen Kampf weiterführen. Mhm. Und er hat gesagt, dieser Friede, den wir unterschrieben haben, ist wie der, den unser Prophet Mohammed gegen den Stamm von Quraysh geschlossen hat. Das war 628. Mohammed war damals aus Mekka geflohen nach Medina und hat von Medina aus versucht, militärisch Mekka einzunehmen. In Mekka waren also nicht muslimisch, ein mhm. arabischer Stamm, der polytheistisch noch geprägt war. Und Mohammed war zu schwach, hat diesen Krieg verloren, diesen Kampf. Und dann wurde ein Vertrag unterzeichnet, der es Mohammed praktisch für einen Verlauf von 10 Jahren verboten hat, Mekka wieder anzugreifen. Aber dafür gab es dann auch gewisse Zugeständnisse und so. Mohammed hat danach massiv an Macht gewonnen und an Zulauf, an Anhängern. Und hat bereits 630, also 2 Jahre später, diesen Vertrag gebrochen und Mekka eingenommen. Mhm. Und das Ganze wird aber so gesehen, dass es rechtmäßig war. Es war also eine Art Kriegslist, solange man zu schwach ist, den Vertrag zu schließen. Aber sobald man die Macht hat, den Vertrag auch wieder zu brechen. Und das hat Arafat zwischen den Zeilen in seiner Rede in Johannesburg ausgedrückt, dass es praktisch eher eine Art Kriegslist ist. Und sobald die Macht da ist, ist es auch rechtfertigt, ihn wieder zu brechen. Da war also die ganze Grundlage schon sehr schwach. Ja, es gab also keinen wirklichen Frieden. Es wurden dann die Zonen festgelegt, A, B und C, die es bis heute gibt im Westjordanland. A ist die Zone komplett unter palästinensischer Verwaltung. B ist unter palästinensischer Zivilverwaltung, aber unter israelischer Militärpräsenz. Und C ist komplett unter israelischer Militärpräsenz. Man könnte sagen, das ist weiterhin besetztes Land. Das Ganze war also alles sehr unglücklich. Und dann kam es zur zweiten Intifada. Im Jahr 2000, als Ariel Sharon, der damalige Ministerpräsident, den Tempelberg mit einer Eskorte von 1000 Sicherheitskräften besucht hat. Da hat auch die Hamas im Hintergrund das angetrieben und hat gesagt, sie wollen Al-Aqsa stürmen, unsere heilige Moschee. Und dann ging es wieder so ein bisschen um, sie wollen einen Tempel bauen und sie wollen das zerstören und entweihen und so weiter. Deswegen wird diese Intifada auch als Al-Aqsa-Intifada bezeichnet. Und dann kam es wieder zu Aufständen, die noch weniger spontan waren als beim ersten Mal. Diese Aufstände haben von 2000 bis 2005, waren die am Laufen. Und da war aber dann das Problem, dass es erstmals richtig massive Selbstmordattentate gab. Bisher war Terrorismus eher auf etwas kleinerer Ebene. Aber da sind Busse in die Luft geflogen, Restaurants, alles Mögliche. Das hat dazu geführt, dass Israel ab 2003 begonnen hat, eine Mauer zu bauen, die das Westjordanland eingrenzt. Und das hat faktisch auch geholfen. Man bezeichnet das häufig heute als Apartheid. Aber faktisch war es wieder einmal eine Reaktion auf Angriffe seitens der Araber. Und man hat die Selbstmordattentate auf unter 10% sozusagen reduzieren können. Und heute gibt es das kaum noch. Also solche Bombenanschläge sind selten bis gar nicht vorhanden. Also diese Mauer war effektiv. Ist natürlich nichts Schönes. Alles wird kontrolliert. Auch jeder Arbeiter, der nach Israel einreisen will, jeden Tag muss durch diese Kontrollen. Aber das hat einen Grund. Es sind Hunderte von Menschen durch diese Bombenattentate ums Leben gekommen. 2005 hat Ariel Sharon dann zugestimmt, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. Und da sind wir genau jetzt an dieser Stelle. Und dabei wurden auch alle Kibbuzim zerstört, als sie dort rausgegangen sind. Bis auf die Synagogen, die wurden von den Arabern später zerstört. Dann wurde der Gazastreifen komplett an die PLO eigentlich übergeben. Es gab dann aber demokratische Wahlen, ein sehr seltenes Ereignis in Palästina. Beispielsweise die jetzige Autonomiebehörde ist seit Jahrzehnten im Amt und die haben die Wahlen immer wieder abgesagt, weil die Hamas sofort gewählt würde. Tatsächlich wurde dort Hamas auch gewählt und zwar mit einer absoluten Mehrheit im Jahr 2006. Dann gab es einen großen Bürgerkrieg zwischen Hamas und Fatah PLO-Aktivisten, wo die Hamas bei der Fatah sozusagen also die teilweise auch zu Tode gefoltert hat. Die haben ganz, ganz brutal sind die gegen die vorgegangen, haben es geschafft, sie zu vertreiben, die Macht alleine zu übernehmen im Gazastreifen und haben direkt angefangen, Raketen auf Israel zu schießen. Daraufhin hat Israel den Gazastreifen abgeschottet, also die zweite Mauer, der zweite Zaun, der heute als größtes Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet wird, geht wiederum auf Aggressionen zurück, gegen die Israel sich schützen wollte. Das war im Jahr 2007. Und ab da ist es eigentlich immer wieder so gewesen, dass Hamas Raketen gebaut hat und Tunnel gegraben hat, mit denen sie unter der Erde in Kibbuzim rauskommen und Terroranschläge verursachen können. Und sobald sie genug Raketen hatten, haben sie die auf Israel geschossen. Am Anfang waren das billige, selbstgebaute Raketen, die wurden mit der Zeit immer besser, vor allem, weil es eine massive Unterstützung durch den Iran gab. Viele bessere Raketen stammen direkt aus iranischer Produktion und werden durch Tunnel von Ägypten unter der Grenze mit Ägypten nach Gaza reingeschmuggelt. Ja, krass. Ja, die Konflikte waren dann 2008, 2009, also direkt nach der Schließung, eine große Kampagne, wo Israel dann jeweils mit einer Militärgegenoffensive geantwortet hat, meistens mit Bombardement, sodass die Infrastruktur so weit geschwächt wurde, dass die Hamas über mehrere Jahre nicht mehr fähig war, so einen Angriff zu starten, bis sie sich wieder erholt hatte. Dann kam der nächste Angriff, dann hat Israel wieder reagiert. Das war im Jahr 2011 und 12, dann 2014, 2021, 22 und 23, jetzt also drei Konflikte jeweils ein Jahr in Folge aufeinander. Die permanenten Bombardements Israels im Gazastreifen gehen jedes Mal zurück auf vorhergehende Aggressionen seitens der Hamas. Israel hat immer versucht, Zivilbürger zu schützen, indem sie vorher gewarnt hat. Es gibt Unmengen an Videos. Allein, wenn man ein Video sieht, das sieht man sehr häufig, wo ein Haus bombardiert wird. Und davor stehen 100 Palästinenser, alle mit dem Handy in der Hand. Ja. Punkt 1, die wissen, dass es bombardiert wird, sonst werden sie nicht rechtzeitig da stehen. Punkt 2, sie wissen, dass ihnen nichts passiert, wenn sie 100 Meter daneben stehen, weil die israelischen Bomben so genau sind. Das spricht also Bände darüber, wie in der Realität tatsächlich ein Palästinenser im Gazastreifen seine Gefahr einschätzt, wenn Israel ein Gebäude bombardiert. Auch wenn es in der Presse ganz anders dargestellt wird. Und es gibt viele Beweise dafür, dass sie das Haus vorher anrufen und die Leute evakuieren, dass sie ihnen Zeit geben zur Evakuierung oder dass sie Zettel abwerfen und vieles anderes. Also Israel versucht, die Kollateralschäden gering zu halten. Das ist allerdings schwierig, weil Hamas tatsächlich sich hinter Zivilisten versteckt. Das ist ein großes Problem.
Jetzt sind wir schon mitten im konkreten Krieg auch am Ende. Ich finde es einfach nochmal spannend zu hören, wie sich es wirklich hochgeschaukelt hat. Also wir hatten ja in der letzten Folge über die Staatsgründung gesprochen von Israel und wie es ja da schon Konflikte gab, verschiedene Interessen, auch falsche Versprechungen, die zu immer mehr Frust geführt haben. Eben gerade haben wir ja gelernt, wie schon von klein auf eine Ideologie anerzogen wird und wie sich so ein Konflikt immer höher schaukelt. Also einfach nochmal kurz für mich zum Festhalten. Da kommen die Selbstmordattentäter, Bombenanschläge und natürlich will man sich gegen sowas schützen. Und da ist ja auch ein Zaun erstmal noch eine einigermaßen milde Variante, sich gegen so einen Terrorismus auch abzuschirmen. Und der Zaun wird gebaut. Und dann kommen... Muss mir gerade nochmal kurz helfen, die Aufstände, verschiedene
die
Aufstände,
Intifadas.
Die Intifadas und dann wird der zweite Zaun nochmal extra gebaut und die Situation, so merkt man, es schaukelt sich hoch, es ist eine enorm angeheizte Stimmung und auch zum Festhalten, weil ich denke, man wird gleich merken, dass wir pro Israel sind, dass es nicht heißt, Die Situation in Gaza ist überhaupt nicht schlimm oder so, sondern humanitär gesehen ist die Situation schlimm. Und gleichzeitig heißt es auch nicht, dass Israel immer alles richtig macht. Aber dieses Bild, dieses aufgeheizte Bild, was ich durch die Medien sehe, das ist ein Bild, was doch sehr einseitig ist, weil wir eben sehen, dass die Hamas viele Dinge einfach inszeniert oder wo sie ja ihre Zentralen gerade dort platzieren, wo es eigentlich, also was gar nicht geht, ja, in Krankenhäusern, nahe bei Kindergärten, Schulen und so weiter und das wirklich systematisch dann auch versuchen, in Social-Media-Kampagnen halt rauszuhauen. Mhm. Also,
ja. Ich würde das pro-Israel noch insoweit relativieren, dass ich sagen würde, ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass es dort Araber in dem Land gab, die auch tatsächlich vertrieben wurden. Das war nicht in Ordnung. Israel hat viele Fehler gemacht und die bis heute nicht zurückkehren dürfen. Wobei man dazu anmerken muss, dass ein Flüchtlingsstatus eigentlich nur den Flüchtlingen gewährt wird und nicht ihren Nachkommen. Das ist bei den Palästinensern ein Ausnahmefall und dadurch werden das immer mehr Flüchtlinge. Viele von denen haben dort nie gelebt. Die werden mit diesen Häusern auch nie wieder was anfangen können. Das ist nicht in Ordnung. Aber die Araber haben eine Menge Chancen gehabt, mit Israel zusammenzuarbeiten. Sie hätten bei der Staatsteilung einen eigenen Staat bekommen können, der ohne einen Krieg auch ihr Staat geblieben wäre. Sie hätten auch bei den Oslo-Verhandlungen einen eigenen Staat bekommen können. Und sie haben immer wieder durch Ablehnung geglänzt der verschiedenen Vorschläge. Und in den einzelnen Verfassungen der Fatah, der PLO und auch der Hamas wird immer wieder zum bewaffneten Kampf aufgerufen und dass Diplomatie kein Weg ist.
Mhm.
Und dass das tatsächlich blutiger Ernst ist und nicht nur theoretische Rhetorik, hat sich eben am 7. Oktober bei der Hamas besonders gezeigt. Mhm. Und ich muss betonen, dass die palästinensische Autonomiebehörde kurz darauf eine Fatwa, also ein islamisches Rechtsgutachten sozusagen, herausgegeben hat, in dem in den Freitagsgebeten an den Moscheen gepredigt werden sollte, dass man, wo man auch immer Juden findet, sie töten soll. Und mit dem gleichen Zitat aus der Hadith, das auch die Hamas verwendet. Also die palästinensische Autonomiebehörde, die als gemäßigt gesehen wird, hat mit fast demselben Wortlaut nach dem 7. Oktober dazu aufgerufen, das zu wiederholen und das sich praktisch damit draufgesetzt. Die ist kein Stück gemäßigter, sie sind nur, denke ich, korrupter und bequemer als die Hamas und setzen es deswegen nicht so aktiv in die Tat um, was die Hamas eben zur wählbareren Partei macht bei den Palästinensern.
Mhm. Ja, finde ich nochmal gut, dass du es sagst. Also natürlich sind pro-Israel, pro-Palästina auch sehr starke Kampfbegriffe. Mhm. Wir beide sind nicht im Konflikt. Wir betrachten das von außen. Aber genau, wir können einfach festhalten, es werden Dinge manchmal anders inszeniert, als sie scheinen. Gerade von außen muss man aufpassen. Es ist sehr, sehr schwierig, auch Dinge einzuordnen. Aber genau, es ist natürlich vielleicht, wenn andere da ein falsches Bild dahinter verstehen, auch falsch, wenn man sagt, pro Israel, und dann denkt man, ah ja, okay, da ist jetzt alles in Ordnung, was die machen oder so.
Genau.
Ja,
ja, und die Schwierigkeit ist einfach in erster Linie, würde ich sagen, das Bildungssystem. Das, was im Gazastreifen damals durch die Muslimbruderschaft begonnen wird, aber es ist im der Westbank kein Stück anders. Das Bildungssystem ist ähnlich. Mahmoud Abbas hat seine Doktorarbeit über Holocaustleugnung geschrieben, das wissen auch die wenigsten. Und mit dem soll man dann verhandeln. Selbstmordattentäter und Terroristen kriegen ein dickes Gehalt bezahlt, wenn sie sterben, noch mehr, als wenn sie ins Gefängnis kommen.
Für die Familien, ne?
Ja, die brauchen ihr Leben lang nicht mehr zu arbeiten und das Geld wird von uns vom Westen finanziert. Das sind alles Spendengelder.
Das müssen wir vielleicht auch mal kurz sagen, ja, wenn wir so sagen, es sind Spendengelder und so. Gab es ja gerade jetzt, also kann man sich einfach Quellen, Tagesschau und so auch anschauen, wo massiv einfach rauskam, dass die UNRWA,
ja,
so darum, ne? Also eine Hilfsorganisation, eine humanitäre Hilfsorganisation, unterstützt von etlichen Staaten, maßgebliche Unterstützung der Hamas durch die Gelder hat und sogar vereinzelt Leute, ich weiß nicht, wie viele es waren, ob 3 oder 12.
12 sind entlassen worden.
12 hingen genau damit zusammen, ne? Und ich glaube, meines Wissens waren es vielleicht 3, die unter den 3000 Kämpfern explizit mit eingefallen sind.
Die 12 haben bei den Massakern aktiv teilgenommen und sind deswegen auch entlassen worden.
Ja. Okay, also dann doch noch eine höhere Zahl. Also richtige Angestellte, und das, ja, wird finanziert. Und das zeigt ja auch diese große Schwierigkeit. Man will dieser humanitären Katastrophe entgegentreten, man will ihr helfen, aber letztendlich wird es schamlos ausgenutzt für terroristische Zwecke.
Ja, man kann die Problematik sehr weit führen und man kann da sehr viel Zeit mit verbringen, das zu beschreiben. Ich möchte vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass bei dem Marshallplan, wo Europa wieder aufgebaut wurde, pro Kopf Bevölkerung etwas über $600 gezahlt wurden. Damit wurde Europa wieder aufgebaut. Im Gazastreifen sind bereits über 8.000 Euro pro Kopf geflossen und es steht nichts im Gazastreifen. Und das liegt hauptsächlich an den Kriegsaktivitäten der Hamas, die natürlich durch israelisches Bombardement beantwortet worden werden. Die Zerstörung verursacht Israel, aber die Ursache dafür, dass Israel überhaupt angreift, sind die Angriffe der Hamas. Und wenn man darüber spricht, dass Israel dem Gazastreifen das Wasser abdreht, es gibt Videos von der Hamas selbst, Propagandavideos, wo sie große zentrale Wasserrohre aus der Erde nehmen, um daraus Raketen zu bauen.
Boah.
Ja, so viel mal dazu.
Ja.
Und die haben damals so viele Brunnen gegraben, dass das Salzwasser des Mittelmeers ins Grundwasser eingedrungen ist, sodass das Grundwasser versaut ist im Gazastreifen. Die haben kein eigenes Wasser mehr. Und sie kriegen das Wasser von Israel, aber sie bezahlen natürlich nicht dafür. Das heißt, Israel schenkt ihnen die ganze Zeit das ganze Leitungswasser Und jetzt im Krieg sollen sie es ihnen auf einmal weiterschenken. Mhm. Abgesehen davon hat Israel das Wasser strategisch abgedreht. Aber da werde ich nochmal drauf kommen, um Bevölkerungsströme zu lenken und entsprechend okay. die Gebiete, in denen sie kämpfen wollen, frei von Zivilisten zu machen.
Ah, okay. Mhm.
Aber ich möchte gerne mal auf diesen 7. Oktober eingehen. Mhm. In der Vorgeschichte war es so, dass wir über Befehle, die in den Pickups der Hamas gefunden wurden, und deren Datum, wann sie ausgestellt wurden, wann das alles geplant wurde, davon ausgehen können, dass mindestens 2 Jahre vor dem 7. Oktober das Ganze schon geplant wurde. Das war also intensivst geplant. Die Finanzierung ist teilweise durch den Iran gesichert, aber man hat sogar westliche Aktionäre informiert, dass am 7. Oktober dieser Krieg geben wird. Dadurch fallen natürlich Aktien und die Aktienkurse gehen dann entsprechend in gewisse Richtungen. Und wenn man das vorher weiß, diese Insider-Information, kann man eine Menge Geld machen. Mhm. Da haben westliche Aktionäre die Klappe gehalten, haben es nicht verraten und haben die Hamas finanziert, mhm. mit der Hoffnung, viel Geld zu verdienen. Mhm. Über all die Zeit haben ja palästinensische, also Bürger aus dem Gazastreifen, durften nach Israel hinein, um dort zum Beispiel in der Landwirtschaft zu arbeiten und Geld zu verdienen. Dieselben Personen haben die Informationen gesammelt, die für den Angriff wichtig waren. Stell dir vor, du hast einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe des Gazastreifens. Jeden Tag kommen Arbeiter, die du bezahlst, die vielleicht sogar mit dir Mittag essen. Und nachher sind es genau die Leute, die exakt beschreiben, wie es in deinem Haus aussieht. Wie deine. Und das war ja, der Angriff war ja am letzten Tag des Sukkot-Festes an Simchat Torah, so heißt dieser Festtag. Und da haben die sogar noch extra gefragt, wo seid ihr wann an dem Tag, als ob sie Interesse an dem kulturellen Ereignis haben. Nach dieser ganzen intensiven Planung hat die Hamas an diesem Tag folgendermaßen sind sie vorgegangen. Sie haben am frühen Morgen, also die ersten Meldungen, dass Hamas-Kämpfer in Israel waren, waren um 6.15 Uhr bei mir eingegangen über die sozialen Medien. Die haben eine russische Technik verwendet, die auch im Ukraine-Krieg neuerdings angewandt wird. Vermutlich haben sie das von den Wagner-Truppen beigebracht bekommen. Man sieht auf manchen Videos, sind Russen dabei an diesem Tag, wo man so kleine Drohnen, wie wir die alle kennen, so Privatdrohnen, mit Granaten ausstattet, die Drohnen dann über das Ziel lenkt und die Granate drauffallen lässt. Und da haben sie, ich meine, 160 Drohnen oder so gleichzeitig gestartet und haben sämtliche Sender der israelischen Armee um den Gazastreifen zerstört, sodass kein Funkspruch mehr rausgehen konnte. Mhm. Dann haben sie an vielen Stellen im Zaun, ich meine, es waren 13 Stellen, den Zaun durchbrochen, also den Zaun über große Flächen flachgelegt, haben die Soldaten, die an diesem Feiertag auch noch am Schlafen waren um die Uhrzeit, in ihren Betten vielfach ermordet. Die wenigsten konnten sich verteidigen. Aber letztendlich ging es nicht um die Soldaten. Das wäre in einem Krieg, denke ich, auch ein Stück weit gerechtfertigt, dass man gegen Soldaten kämpft. Eigentlich ging es darum, die Soldaten auszuschalten, um auf die Zivilisten losgehen zu können. Und nachdem die ersten Hamas-Elitetruppen die Soldaten ausgeschaltet haben, sind da ganz viele Zivilisten, das möchte ich auch mal betonen, wo es immer heißt, Israel tötet Zivilisten. Die meisten, die dort nach Israel reingeströmt sind, waren Zivilisten mit allen möglichen Waffen bewaffnet, haben ein unglaubliches Massaker angerichtet, auf das ich nicht näher eingehen möchte, aber das seinesgleichen sucht und wo selbst Adolf Hitler einfallslos gegenwirkt. Das haben sie angerichtet, haben ungefähr 1200 Menschen getötet. Die ersten gefangenen Terroristen, die in den Medien dann, also wo Israel dann effektiv eingreifen konnte, war erst gegen 18 Uhr abends. Also sie haben den ganzen Tag Zeit gehabt. Wie gesagt, 3000 Palästinenser, ich sage jetzt nicht nur Hamas-Aktivisten, sind also dort eingefallen, haben auch auf einem Musikfestival Menschen getötet. Sie haben sich als israelische Sicherheitskräfte verkleidet und ausgegeben, haben den Strom der Fliehenden sozusagen die Autos koordiniert, auf die Straße gelenkt. Da haben sie dann blockiert, wo sie im großen Stau standen und keiner mehr rauskam, sind mit dem Auto vorbeigefahren und haben einfach alle erschossen. Das war so eine dieser Sachen. Vergewaltigung, Verbrennung kleiner Kinder. Also da war alles dabei. Dann haben sie 253 Geiseln in den Gazastreifen entführt, unter anderem Holocaust-Überlebende und Säuglinge. Abends kam dann Israel, hat also die Armee, und da muss man dazu sagen, ein Funkspruch ist durchgegangen an die Leitung der israelischen Armee. Und die haben aber gedacht, im Gazastreifen passiert nichts. Die hatten Angst vor der Hisbollah und haben gedacht, das ist ein Ablenkungsmanöver, weil die Hisbollah jetzt einmarschieren will. Und dann haben sie die Truppen in den Norden geschickt und dann waren die alle oben in Galiläa, während es im Gazastreifen rund ging. Und dann über die ganzen Staustraßen an Tel Aviv bis da runter zu kommen, hat so lange gedauert, dass man den ganzen Tag dafür gebraucht hat. Das war also auch ein massives Versagen der israelischen Armee an dieser Stelle und das wird auch der Regierung und der Armee vorgeworfen von dem Volk. Ja, das war dieser Tag des Angriffs mit massiven Massakern. Und die Ziele der Hamas, warum sie das gemacht haben, ich denke, da kann man einige benennen. Das Vordergründigste ist natürlich immer der Konflikt mit Israel, den Feind zu bekämpfen. Und da war die Hoffnung, dass andere mit aufspringen. Dass also, wenn jetzt die Hisbollah sich entschieden hätte, wir greifen auch an, und in der Westbank auch ein Aufstand losgegangen wäre und vielleicht noch Länder mit eingetreten wären, dann hätte Israel wirklich Schwierigkeiten gehabt. Aber all die wussten nichts davon. Mhm. Nasrallah, der Chef der Hisbollah, hat gesagt, hättet ihr uns Bescheid gesagt, hätten wir mitgemacht. Aber nachdem die Armee mobilisiert war, hat das keinen Sinn mehr ergeben. Mhm. Eine andere Sache ist, dass es ja die sogenannten Abraham-Abkommen gab, wo Israel zwischen 2020 und 2021 Frieden geschlossen hat mit den Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan. Und Saudi-Arabien war kurz davor als eines der wichtigsten Länder, also auf einem guten Weg zu einem Frieden mit Israel. Und ich denke, dass das auch torpediert werden sollte. Durch diesen Krieg waren Friedensverhandlungen erstmal auf Eis gelegt. Dann geht es um Finanzierung. Wenn man nicht ab und zu mal effektiv zeigt, dass man irgendwas bewirkt, dann werden Staaten wie Katar und Iran, die Hamas massiv finanzieren, ihre Gelder auch zurückziehen. Aber dadurch kommt auch wieder viel Geld rein. Durch die Geiselnahme von Israelis, alle wissen, wie genau Israel darauf achtet, dass eigene Staatsbürger geschützt werden, hat man sich gehofft, eine große Masse von Geiseln freipressen, palästinensischen Terroristen in israelischen Gefängnissen freipressen zu können. Das ist nur teilweise aufgegangen. Und Israel musste natürlich dann reagieren. Was soll Israel machen? Also das muss man einfach auch mal sagen. Israel kann dann nicht da sitzen und sagen, ich mache gar nichts. Es geht nicht nur um den Krieg, es geht auch um Abschreckungsverhalten, weil wo Israel sich so wehrlos gezeigt hat, da ist jedem Angriff Tor und Tür geöffnet. Israel hat sich zum Ziel gesetzt, zuerst den eigenen Boden zu säubern, also die Terroristen auf israelischem Boden zu eliminieren, dann die Hamas zu eliminieren, das ist das Ziel des jetzigen Krieges, die Nordfront zu stärken, das heißt gegen Hisbollah, auch dort läuft ein Krieg, Hisbollah ist militärisch sehr aktiv und das kriegen wir nicht so mit, aber da ist sehr viel, Kiryat Shmona, einer der nördlichsten Städte Israels, wird gerade so ein bisschen klein gebombt von der Hisbollah und Israel übt Vergeltungsschläge im Libanon. Dann international Unterstützung zu bekommen, das war am Anfang sehr stark, aber die Propaganda der Hamas hat mehr und mehr gewirkt, sodass das internationale, auf internationaler Ebene immer Israel immer mehr unter Druck gerät. Und letztendlich Einheit im Volk zu schaffen, denn es gab ja eine starke politische Uneinigkeit vor diesem Krieg. Insofern hat dieser Krieg Israel auch gut getan, weil er das Volk ein Stück weit vereint hat. Israel hat daraufhin 3 Wochen ungefähr gewartet, bis es wirklich die Bodenoffensive begonnen hat, was deutlich gegen einen Genozidvorwurf spricht. Und zwar, weil sie gewartet haben, dass die Menschen aus Gaza City, die Zivilisten, die Stadt verlassen.
Das hat ja ewig gedauert für mich, also als Beobachter, wo ich mir dachte, also jetzt muss man doch loslegen, aber...
Ja, sie haben gewartet, weil sie Zivilisten schützen wollten, was einen unheimlichen strategischen Nachteil bedeutet. Sie haben Flugblätter abgeworfen, sie haben das Wasser in Gaza City abgedreht, aber im Süden angelassen, sodass die Leute aus Wassermangel dorthin gehen sollten. Aber die Hamas hat beispielsweise Straßenblockaden errichtet und auf Palästinenser geschossen, um sie nach Gaza zurückzutreiben. Weil sie wollten, dass sie dort bleiben und man sie als Schutzschilde verwenden kann. Und selbst wenn sie als Schutzschilde nicht brauchbar sind, dann, wenn sie tot sind, sind sie brauchbar für Fotos, um Israel anzuklagen. Also diese Propaganda, die dort läuft und wo die Toten aus diesem Krieg gezeigt werden, das ist das, was Hamas sich wünscht. Natürlich sterben viele dieser Opfer durch israelische Bomben, das ist ganz klar. Aber sie müssten nicht sterben, wenn Hamas seine Bevölkerung mehr schützen würde. Israel versucht alles und Hamas versucht alles, um Opfer zu erzeugen und Israel dazu zu zwingen, Menschen zu töten. Und das unter anderem, indem inzwischen nachgewiesen ist, dass unter jedem Krankenhaus Hauptsitze der Hamas waren und nicht nur darunter, sondern auch darin. In vielen dieser Krankenhäuser wurden Geiseln gefangen gehalten, Waffen versteckt und die Chefs der Hamas haben also unter diesen Krankenhäusern ihre Hauptsitze gehabt. Gerade jetzt erst vor 1 oder 2 Tagen wurde ein Krankenhaus in Khan Yunis im Süden erobert sozusagen, wo die Hamas große Teil des Krankenhauses als Hauptquartier genutzt hat. Das gleiche gilt für Schulen, das gleiche gilt für UNRWA-Einrichtungen, die alle unterkellert sind. Die UNRWA hat behauptet, sie wüssten nichts von diesen Tunneln. Aber die Tunnel, die sind nicht erst seit diesem Konflikt da. Und die Tunnel sind direkt ans Stromsystem angeschlossen. Es ist unmöglich, dass sie es nicht gewusst haben. UNRWA ist also massiv verlogen, was das angeht. Inzwischen ist es ja auch offiziell, dass einige der Mitarbeiter an den Attentaten direkt beteiligt waren und andere haben es zumindest geduldet und die UN verschließt ihre Augen bis heute davor. Das ist also unmöglich. Israel wird immer wieder beschuldigt, dass sie Krankenhäuser angreifen, Schulen und so weiter. Aber wenn sie es nicht machen würden, würden sie die Hauptstützpunkte der Hamas nicht angreifen. Die Hamas vergeht sämtliche Kriegsverbrechen, die man sich vorstellen kann, indem sie eben zum Beispiel solche geschützten Bereiche nutzen, indem sie nicht in Uniform kämpfen, sondern in Zivil. Das heißt, jeder, der stirbt, ist automatisch ein Zivilist. Die einzigen Möglichkeiten, Zahlen aus diesem Krieg zu bekommen, ist über Veröffentlichungen der Hamas. Angeblich gibt es 30.000 Tote und 70.000 Verletzte, aktueller Stand. Allerdings muss man sagen, wenn man sich die Videos verfolgt, ich spreche Arabisch und Hebräisch und habe direkten Zugang zu den Medien, dann sieht man gerade auf Seiten der Hamas, wie vieles falsch ist. Da werden Videos aus dem Syrien-Konflikt gezeigt, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben, Videos aus Elternkonflikten, Plastikpuppen, die mit Ketchup beschmiert sind, um ein totes Kind darzustellen, Schauspieler, die in einem Video ihren Tod spielen und zwei Tage später wieder lebendig sind und irgendeine andere Rolle spielen. Journalisten, die Israel tötet, sind hohe Hamas-Funktionäre, die man an anderer Stelle mit Waffen in der Hand sieht. Oberärzte in Krankenhäusern sind Hamas-Offiziere, die teilweise an den Massakern teilgenommen haben in Israel und so weiter und so fort. Und auf den Videos, viele dieser Videos sieht man, dass es Fake ist und ein Reporter aus Deutschland hat sich mal die Mühe gemacht, die Toten zu zählen, die Hamas dort auf diesen Videos zeigt. Und Hamas versucht ja alles zu filmen, um den Schaden so groß wie möglich darzustellen. Und er ist darauf gekommen, dass selbst wenn man noch viele ungefilmte Opfer sozusagen irgendwie mit einberechnet, man nur auf einen geringen Bruchteil der Zahlen, die Hamas veröffentlicht, kommt. Also möglicherweise liegen die Opfer geringer als, das ist aber schwer nachzuvollziehen.
Ja, und das ist, was jetzt nicht heißen soll, alles ist fake, ne? Also sicherlich wird es dort auch zivile Verluste geben.
Das ist klar.
Und davon wird es auch Videos geben, wo sie es dann noch viel mehr verbreiten und in Szene setzen, aber halt vieles ist auch ja einfach inszeniert so und das ist halt ja, im Social Media Krieg einfach.
Ja, und das beherrscht Hamas perfekt. Und ich möchte nochmal betonen, was Chefs der Hamas gesagt haben, also die in Katar sitzen, die ganz oberen Chefs. Einer hat in einem Interview in Al Jazeera wurde er gefragt, warum sie denn keine Bombenschutzbunker für ihre eigenen Bürger bauen, wie Israel das auch macht, sondern nur Tunnel. Und da hat er gesagt, weil wir uns selbst schützen müssen. Die Bürger sind nicht unsere Angelegenheit, das sind hauptsächlich Flüchtlinge, da muss sich die UN drum kümmern.
Ja, krass.
Also praktisch die Regierung des Gazastreifens sagt, die Bevölkerung geht uns nichts an, die müssen wir nicht schützen, wir müssen nur uns selbst und unsere Kämpfer schützen. Und an anderer Stelle hat er gesagt, das, was wir am 7. Oktober gemacht haben, werden wir so oft wiederholen, bis Israel nicht mehr existiert. Also keine Reue irgendwie, dass da was schiefgelaufen ist. Ich muss dazu auch noch betonen, dass in den Befehlen, die man gefunden hat, eindeutig festgelegt war, wie die Leute vorzugehen haben. Das war also nichts, was außer Kontrolle geraten ist, sondern von Seiten der Hamas-Führung wurde gesagt, ihr müsst Leute vergewaltigen, ihr müsst Leute entführen, ihr müsst Leute verbrennen, ihr müsst und so weiter. Das war alles vorgeschrieben. Ich habe ein Video gesehen, wo ein Hamas-Offizier zu den Leuten sagt, die eine Frau herbeibringen am 7. Oktober, ihr Idioten, die wird nicht entführt, die wird vergewaltigt. Er sagt sozusagen, die gehört in die andere Kategorie, steckt die darüber. Also das war ganz genau eingeteilt, das war alles geplant. Nichts davon war Zufall. Heute behauptet die Hamas offiziell, Israel hätte bei der Bekämpfung der Hamas mit Apache-Hubschraubern ihre eigene Bevölkerung getötet. Das heißt, die Toten am 7. Oktober gehen auf Israels Apache-Hubschrauber zurück und nicht auf die Hamas. Und sie hätten dabei keine Rücksicht auf ihre Bevölkerung genommen, was erwiesenermaßen falsch ist, denn die Terroristen hatten alle GoPros und man kann das alles eins zu eins sehen, was sie getan haben.
Man sieht
diese Propaganda und wir Studenten in der westlichen Welt in erster Linie nehmen es als bare Münze. Organisationen, wo man sich fragt, was sie mit Palästina zu tun haben, setzen Palästina ganz oben auf ihre Agenda, also Black Lives Matters, MeToo, LGBTQ-Szene und so weiter und so fort, die Klimasache. Und immer heißt es, alles entscheidet sich an Palästina. Manchmal stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage, wenn diese Leute mit ihren Weltanschauungen in den Gazastreifen gehen würden, wie lange sie dort überleben würden. Das erschließt sich mir nicht, wo da der Zusammenhang ist. Und immer mehr geraten auch westliche Regierungen unter Druck und geben immer mehr Druck auf Israel. Und dabei folgen sie dem Narrativ der Hamas. Es ist klar, dass da wirklich eine Katastrophe herrscht, eine humanitäre Katastrophe. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist nur, wer ist der Verursacher? Israel zieht den Abzug, das ist klar. Die werfen die Bomben, die kämpfen mit ihren Kämpfern. Mhm. Aber die Hamas treibt ihnen die Menschen direkt vors Rohr. Mhm. Und man kann sich die Frage stellen, wer ist schuld? Der LKW-Fahrer, der jemanden überfährt, oder der Passant, der ihn vor den LKW geschubst hat im letzten Moment? So ungefähr ist die Situation, um es auf die Spitze zu treiben. Israel wird dafür verantwortlich gemacht, aber tatsächlich tut die Hamas alles dafür, um Menschen, auch eigene Bürger, sterben zu lassen und es Israel anzukreiden. Das ist letztendlich so ein bisschen das Fazit in diesem Konflikt. Der Konflikt geht aber auch darüber hinaus, wenn dieser Krieg beendet sein sollte, und ich denke, dass es bald der Fall sein könnte, da Israel an den letzten Hochburgen der Hamas sozusagen dran ist. Dann ist die Frage, wie geht es im Libanon weiter? Denn dort herrscht auch schon jetzt eine Art Krieg, und israelische Bürger sind nicht bereit, in den Norden Israels zurückzukehren, solange da nicht Ruhe geschafft ist. Also Israel wird sehr wahrscheinlich dort einmarschieren. In der Westbank ist Israel jetzt auch schon aktiv. Dort gibt es sehr viel Hamas-Aktivitäten. In Hebron gibt es Tunnel unter der Stadt. Dann haben wir den Jemen, auch ein bekanntes Thema, wo Israel sich auch die Frage stellt, werden wir am Schluss diejenigen sein, die mit unserer hohen Waffentechnologie dorthin geschickt werden, weil die westlichen Staaten sich nicht die Finger verbrennen wollen. Und der Iran. Im Iran sind seit einigen Tagen mehrere Feuer ausgebrochen, große Gasleitungen, zentrale Gasleitungen gesprengt worden, die die Versorgung von ganzen Städten wie Teheran beantworten. Man weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber auch da wird es zunehmend unruhiger. Und es kann sein, dass auch da irgendwann der Krieg hingetragen wird. Also ich denke, dieser Konflikt ist möglicherweise erst der Anfang eines größeren Konflikts.
Ja, vielen Dank schon mal für die Einordnung. Also wenn ich an diesen Konflikt denke, dann bin ich einfach traurig, auch über diese Hässlichkeit der Situation. Ich habe Videos mir angesehen durch ein israelisches Magazin, die verlinkt haben auf Videos von der Hamas. Also ich habe gesehen, wie Menschen ermordet wurden, wie brutals in ein Auto reingeschossen wurden, die Leichen rausgezerrt wurden. Man kann da noch viel mehr ins Detail gehen. Es war einfach brutal. Und das ist ja was, eine ganz andere Situation als ein militärischer Schlag. Und deswegen kann ich es einfach nicht nachvollziehen, wenn man, also auch in der ganzen Welt, wie auf einmal die Stimmung so aufgeheizt wurde gegen Israel. Ja, da ist eine humanitäre Katastrophe, und ja, du darfst gerne ja für diese Bürger einstehen. Ja, die dürfen dir am Herzen liegen, die dort leiden. Aber jetzt die Schuld oder dieses Augenmerk oder ja, böses Israel, mit wo so viele Zivilisten einfach angegriffen wurden, was eine ungleiche Bewertung einfach ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wie man in so einem Kontext sagen kann, ja, also kann ich noch mehr drüber sagen, aber es ist einfach ungleich, es fühlt sich für mich ungerecht an. Ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr hässliche Situation für viele Seiten, und ich bin einfach sauer auf die Hamas, ja, die sowohl gegen Israel geht, als auch gegen die eigene Bevölkerung, sie verachtet, und das kann man einfach nicht dulden. Und das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, I stand with Palestine, ja, was steht denn da dahinter, dann muss man doch aufpassen, sich nicht zu solidarisieren mit der Hamas. Also das geht ja überhaupt gar nicht. Ja, wie kann ich mich mit einer terroristischen Organisation solidarisieren? Und das finde ich einfach, also wenn das hinter diesem Begriff I stand with Palestine steht, und ich denke, viele meinen einfach nur diese humanitäre Katastrophe und verstehen gar nicht diese Zusammenhänge mit der Hamas. Aber diesen Begriff will ich einfach nicht gebrauchen, weil da so viel dahinter steht in der Tiefe. Ja, also vielen, vielen Dank für dich, dass du ja dabei warst hier beim Podcast, dass du geholfen hast, die Situation einzuordnen. Auch für die anderen Folgen, die du über die ganzen Hintergründe, auch wie es überhaupt zu der Staatsgründung Israels kam, wo du uns viel mitgegeben hast. Ja, jetzt gerade ein sehr hitziger Moment, aber vielen, vielen Dank einfach, dass du uns damit mit hineingenommen hast in die Hintergründe. Liegt dir noch irgendetwas am Herzen, wo du denkst, hey, das will ich einfach gerade gerne noch zum Schluss sagen, mitgeben?
Eine kleine schöne Anekdote. Ich habe mich einmal, als ich dort im Land war, mit jemandem getroffen, einem Israeli, der im Westjordanland wohnt, den wir hier als Siedler bezeichnen würden. Und ich habe ihn gefragt, wie sieht die Realität aus mit den Menschen hier? Wir waren im Westjordanland und mir kam das alles relativ entspannt vor. Ich habe wenig Zäune gesehen, wenig Radikales. Wir sind da mit dem Auto durchgefahren und er schien sich da recht frei zu bewegen. Und dann sagte er, er hat ägyptische Wurzeln von seiner Familie her. Er hat eine ähnliche Kultur, er hört die gleiche Musik, er spricht auch dieselbe Sprache, wenn es sein muss. Und wenn an seinem Haus was kaputt ist, die Handwerker in der Region sind Araber, dann holt er Araber. Er muss aber einen Security-Menschen zur Sicherheit holen, der, solange der Araber in seinem Haus ist, aufpasst. Meistens führt es aber dazu, dass die Araber und er merken, wir haben die gleiche Kultur, wir hören die gleichen Lieder, wir lieben die gleichen Lebensmittel und so weiter. Und sie essen dann auch bei ihm, wenn sie dort als Handwerker unterwegs sind. Und sie verstehen sich gut. Und dann laden die Araber ihn ein und sagen, hey, du musst auch mal zu uns kommen. Und sagt, es tut mir leid, kann ich nicht machen, wenn ich da hinkomme. Ich bringe euch in Gefahr, weil jemand sehen könnte, dass ihr mit Israel kooperiert. Und da werden Menschen brutalst massakriert in der Westbank, wenn sie das machen. Und andersrum bringe ich mich auch in Gefahr. Und das finde ich so schade. Es gibt sehr viel Erziehung zum Hass. Und es gibt tatsächlich einen weit verbreiteten Konflikt, der nicht nur von den Herrschenden ausgetragen wird. Sehr viele werden da schuldig und ganz besonders im Bereich Palästina, denke ich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, miteinander zu leben, wenn man sich persönlich kennenlernt und sich zu achten, was dieser Mann immer wieder erlebt hat. Aber durch die Gesamtsituation, durch den gesellschaftlichen Druck, durch die Gefahr, der man sich aussitzt, tut man diesen Schritt nicht. Und das ist unheimlich schade. Da ist ein gesellschaftlicher Druck da, der verhindert, dass es dort einen Frieden gibt. Und ich sehe tatsächlich derzeit keine Lösung, die ich mir aus menschlichem Ermessen ausmalen kann, um da zu einem Frieden zu kommen. Zumindest nicht, solange im palästinensischen Bildungssystem ganze Generationen systematisch zum Hass gegenüber Israel erzogen werden.
Beten wir weiterhin für die Situation, für die verschiedenen Leidtragenden, dass Gott etwas tut in der Situation, dass er sich erbarmt über die Situation. Am Ende kommt mir jetzt noch so zum Schluss einfach der Gedanke, dieser Hass, den wir dort sehen, den wir auch in vielen anderen Teilen der Welt sehen, in vielen verschiedenen Situationen, es ist ein Hass, der irgendwo zur menschlichen Natur auch gehört, dort ausgelebt werden will, und ein Hass, der letztendlich nur in Christus überwunden werden kann. Ein Hass, wo wir in Christus, wenn wir in eine Gemeinde gehen, einander begegnen könnten, wo in der Welt wir eigentlich uns hassen würden, uns anfeinden würden, aber dort dürfen wir uns, dürfen wir wissen, wir sind neu gemacht, und plötzlich können sich Menschen vergeben, um die Arme fallen, die eigentlich gegeneinander wären. Und das ist mein Wunsch für die Situation, dass Christus wirklich hineinkommt in diese Situation, dass der Herr Jesus präsent ist, und das ist auch etwas Schönes, was ich immer wieder gehört habe, dass auch eine große Öffnung für den Glauben, den Glauben an Jesus stattfindet. Und da dürfen wir, denke ich, weiterhin beten. Dann vielen Dank für diese Folge und hört gerne rein in die anderen Folgen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und damit verabschieden wir uns.